Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Herr Ramler und ich müssen uns jetzt anstrengen nach so einer Vorlage. Steilvorlage, oder Herr Ramler?
Ich?
Das können nur Sie gewesen sein.
Das war ich nicht.
Das geht schon den ganzen Nachmittag so, ich sag's Ihnen.
Ich kann mit der Frau nicht auf der Bühne sein.
Na, so. Mich fragt ja hier keiner.
Sie hat angedroht, mich hier runterzuschubsen.
Und das wäre noch das Harmloseste.
Darf ich Ihnen Wasser eingießen?
Jetzt mal kurz ernst, ja?
Bitte.
Also erstmal danke ich ganz herzlich für die Einladung durch die Tage der Utopie. Zum einen, dass ich hier heute Abend den Herrn Ramler bändigen darf. Zum anderen aber auch, und das freut mich besonders, dass ich mit meiner Senderei im Gespräch durch unsere langjährige Komplizenschaft, würde ich sagen, jetzt eine Kooperation habe mit den Tagen der Utopie. Und das ist sehr schön. Wir haben schon eine Sendung schon gesendet mit dem Andreas Weber, den ich schon aufgenommen habe. Das war letzte Woche. Und dann kommt Tanja Singer noch und Herr Pfleging, der heute Vormittag da war. Wenn ich den Herrn Ramler schon gekannt hätte, als ich die Protagonisten ausgewählt habe, da dürfen Sie jetzt mal rätseln. Also ich freue mich sehr, Sie heute persönlich kennenzulernen, Herr Ramler. Wir haben schon am Telefon so viel Spaß gehabt. Und jetzt wird es aber wirklich ganz ernst. Ich finde es sehr spannend, dass Sie an der Hochschule für Bildende Künste forschen. Also in dem Buch, über das wir heute ein bisschen sprechen wollen, das ist dieses Buch, es gibt es, glaube ich, auch unten am Büchertisch. Danke. In diesem Buch werden Sie in der Innenseite als Mobilitäts- und Zukunftsforscher. Ist zu leise für draußen. Als Mobilitäts- und Zukunftsforscher werden Sie da bezeichnet. Mobilitätsforschung macht Sinn. Wie angesiedelt an einer Hochschule für bildende Künste? A, weil man wird ja eher annehmen, dass es ein Techno-Anliegen wäre, mehr jemand, der mit Technik zu tun hat. Und B, kann man denn Zukunft erforschen?
Okay. Also ich hole ein bisschen aus, um zu erklären, wie ich an die Hochschule für bildende Künste komme. Ich bin eigentlich Politikwissenschaftler und Ökonom ausgebildeter. Das teilen wir. Ich habe übrigens auch einen Theologen Pfarrer als Bruder. Das passt noch dazu. Und diese Hochschule hat sich damals entschieden, der Designbereich, gesagt, also das Produktdesign ist sehr am Produkt und am Markt geschehen und sehr marktorientiert. Und wir wollen eigentlich eine andere Art von Gestaltung und wir wollen eine andere Art von Mobilität. Und um das umzusetzen, wollen wir diesmal keinen weiteren Produktdesigner, der nur Produkte für den Markt für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre macht. Und eben auch niemanden, der Automotive Design macht, also Autos gestaltet. Wir wollen jemanden, der Mobilität im weitesten Sinne begreift, erforscht und dann eben auch umsetzt. Und dann haben sie gesucht und haben eine Ausschreibung gemacht für einen Sozialwissenschaftler im weitesten Sinne, der sich mit dem Thema Mobilität auskennt. Und dann bin ich wie die Jungfrau zum Kinde vor 12 Jahren in eine Professur an einer Hochschule für bildende Künste gekommen.
Allerdings haben Sie sich schon viel länger vorher auch schon mit dem Thema beschäftigt. Also Sie machen das jetzt schon 20 Jahre, haben Sie mir gesagt. Ja. Was war davor?
Ja, da habe ich studiert und davor...
Nee, ich meine, vor diesen 12 Jahren, die Sie jetzt an der Hochschule sind,
ach so, womit haben Sie sich da beschäftigt? Da habe ich promoviert, habe ich studiert in Marburg, dann promoviert an der Technischen Universität in Berlin, im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung promoviert und bin dann direkt nach der Promotion in die Professur gegangen. Da gab es nicht so viel davor.
Das ist eine schöne Männerkarriere, wenn ich das anmerken darf.
Glück gehabt.
Jo.
Glück gehabt.
Aber wir wollten ja darüber sprechen, ob man Zukunft erforschen kann. Ja, also würden Sie sich selber auch als Zukunftsforscher bezeichnen?
Das passiert mir auch oft genug. Also es ist ja ein knackiger Begriff, der es auf den Punkt bringt. Ich würde mich allenfalls als, das ist halt nicht so schön griffig, als Zukunftsanalytiker bezeichnen, weil ich glaube, das, was zukünftig ist, kann man nicht erforschen, weil erforschen kann man das, was da ist, mit empirischen Methoden. Deswegen sollte man eben diesen Begriff eigentlich von sich weisen und sagen, wir können also mit der nötigen Demut auch daran gehen und sagen, wir können Zukunft allenfalls in einer gewissen Form auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, die wir natürlich haben und die ich auch immer auf dem neuesten Stand zur Kenntnis nehme, versuchen zu prognostizieren in unterschiedlichen Korridoren. Also sagen, wir Zukunft Zukunftsanalytiker sagen, Szenarien entwickeln. Und diese Szenarien basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, ökonomischen, soziologischen, technologischen und werden dann zusammengefügt auf eine komplizierte Art und Weise und dann entstehen bestimmte Zukunftsbilder, die unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten haben. Und dann kann man sagen, okay, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, Rammler, machen Sie uns mal ein Zukunftsszenario zur Zukunft der urbanen Mobilität im Jahr 2030. Dann geht man dahin und guckt sich an, welche Regionen das ist, welche Trends da eine Rolle spielen, wie sich der Markt entwickelt. Und dann kommt man zu dem Schluss, dass sowas wie Carsharing oder andere alternative Konzepte sehr wohl Sinn machen könnten. Und dann ist die Frage, wie setzt man das um und wie geht man da weiter? Das ist ein, vor 12 Jahren war das noch kein wahrscheinliches Szenario, da war es eher ein utopisches Szenario.
Und was hat den Unterschied gemacht?
Das
in,
ist jetzt
in den 12 Jahren,
naja,
das ist
ich,
jetzt ein...
Ich will jetzt nicht so anmaßend sein zu sagen, dass wir diese Arbeit gemacht haben. Ein Stückchen hat er schon das dazu beigetragen, aus der Wissenschaft heraus immer diesen Wissenstransfer zu betreiben. Aber am wichtigsten ist natürlich der gesellschaftliche Wandel, der stattgefunden hat. Dass Menschen ihre Lebensstile verändern, dass das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt, dass Menschen das Bedürfnis haben, Alternativen zum Automobil zu entwickeln, dass der Druck auch größer geworden ist, die Rahmenbedingungen sich verschlechtern und eine Mischung aus ganz verschiedenen Trends und Treibern da zusammenspielen, die den Möglichkeitsraum für solche Konzepte wie Carsharing oder anderes, digitale Technologie habe ich noch vergessen, eben heute größer erscheinen lassen als vor 12 Jahren beispielsweise. Mhm.
Sie haben ja nebenbei auch noch ein Institut gegründet, das also über Ihre Arbeit an der Universität hinausgeht nochmal. Vielleicht können Sie das kurz beschreiben,
ja, was Sie da machen. Das Institut für Transportation Design war die Idee, also muss es so sagen, wir wollten ja was anderes machen. Wir wollen nicht reines Automotive Design machen. Wir haben gesagt, wir wollen eine Art von Design machen, was zukunftsorientiert ist, was nicht auf die nächsten 2, 3, 4 Jahre schaut und wieder mehr vom Alten bringt, bessere Autos, schnellere Autos, größere Autos, schönere Autos, sondern wir wollen konzeptionell was anderes entwickeln. Und dazu, glaube ich, braucht man eben einen breiteren Horizont, eine soziologische, ökonomische Perspektive. Und um das umzusetzen, braucht man eben dann auch Designer und man braucht auch Ingenieure am Ende dieser Entwicklung. Also wir können den gesamten Produktentstehungsprozess, ob es Produkte sind oder Dienstleistungen wie Carsharing oder ganze Systeminnovationen, von der Analyse des gesellschaftlichen Kontextes, in dem es dann vielleicht irgendwann mal eine Rolle spielen kann in einigen Jahren, bis hin zur Umsetzung darstellen mit der Kompetenz, die wir im Institut haben. Mir war es eben wichtig, dieses Thema Zukunftsanalytik stärker im Bewusstsein auch der Studenten zu verankern. Wir machen jedes Semester eine Zukunftswerkstatt oder einen Szenario-Workshop, um ihnen einfach klarzumachen, Leute, es ist wichtig, weil Zukunft immer kontingenter wird, immer unvorhersehbarer wird, zumindest ein bisschen zu versuchen, sie stärker in den Griff zu kriegen und nicht einfach immer nach dem sich zu orientieren, was die Marktforschung sagt und darauf zu regeln. Dann ändert sich nichts, dann ist es nur inkrementelle Innovation, dann bleibt es im Grunde mehr oder weniger beim Alten, in der alten Fahrtabhängigkeit, die wir entwickelt haben.
Also ich übersetze das kurz, weil ich habe das Wort vorhin nicht verstanden. Sie haben gesagt Fahrtabhängigkeit. Würden sagen Pfadabhängigkeit. Und vielleicht erklären Sie das noch, weil es ist ein wichtiger Begriff für unser Gespräch, die Pfadabhängigkeit.
Also Pfadabhängig, ich hab
Sie sind ein Westfale.
Ich bin ein Niedersachse.
Sie sind noch schlimmer.
Bitte.
Ein Niedersachse.
Westfalen habe ich, Sie sind doch
Westfalen. Ich bin Westfalen, ja.
Ja, das also ist ein Begriff aus der Innovationsökonomie oder Soziologie, Techniksoziologie. Das heißt im Grunde, also ganz plastisch, wenn Sie einen Pfad immer wieder gehen, auf dem Berg, in den Wald rein oder in einem Wald immer wieder ein Pfad gegangen, dann ist es ganz logisch, dass sich der aushöhlt, dass er immer tiefer wird, dass er immer sichtbarer wird. Also Sie können den Weg schaffen, indem Sie ihn immer wieder gehen. Und als moderne Kultur haben wir das ja immer wieder getan. Wir haben das Dinge erfunden, haben sie immer wieder angewendet und haben sie immer wieder umgesetzt. Wir haben Infrastrukturen geschaffen, wir haben mentale Muster ausgebildet und so weiter. Das alles hat uns als moderne Kultur, als moderne Menschen in Fahrtabhängigkeiten reingebracht. Wir machen die Dinge immer wieder auf dieselbe Art und Weise. Und diese Fahrtabhängigkeiten zu verlassen, ist das große Thema, wenn es um Innovation oder Transformation oder Nachhaltigkeit geht. Wie verlassen wir das Alte, was in manchen Hinsichten eben nicht mehr angemessen ist, angesichts der Herausforderungen, die auf uns zukommen? Wie können wir neue Wege einschlagen? Wie können wir aus den Routinen und Gewohnheiten, die uns prägen, als Gewohnheitstiere, als Menschen ausbrechen? Wie können wir als Unternehmen aus den Faden ausbrechen? Ne? Also nichts ist gefährlicher als langanhaltender und großer Erfolg, sagt die Organisationssoziologie über den Erfolg von Unternehmen. Das Schicksal hat die Autoindustrie gerade. Sie wissen nicht, wie sie da rauskommen sollen aus dem Erfolg, den sie gerade haben.
Mhm. So ein konkretes Beispiel für so eine Pfadabhängigkeit im Bezug auf Mobilität. Geben Sie uns mal eines.
Na, die Art und Weise, wie wir mobil sind, wie wir mit der Automobilität umgehen. Also über 150 Jahre von Beginn der Erfindung des ersten Verbrennungsmotors bis heute sind die Techniken besser geworden, weiterentwickelt worden, haben wir Straßeninfrastrukturen aufgebaut, ein ganzes System von Netzwerken über die Welt gezogen, haben uns daran gewöhnt, unsere Siedlungsstrukturen so zu bauen, dass wir mehr oder weniger im suburbanen Bereich nur noch mit dem Auto unser Eigenheim erreichen können. Deswegen spricht man auch von der Eigenheim- und Automobilkultur, weil das eine bedingt das andere. Und wenn ich erstmal ein Eigenheim im Suburbanen mir irgendwo gekauft habe, dann habe ich mehr oder weniger über 3-4 Generationen Automobilbesitz determiniert. Weil kein öffentliches Verkehrssystem im Grunde da kostengünstig hinkommt. Das heißt, ich habe jetzt schon das Mobilitätsverhalten meiner Kinder und Kindeskinder mitgeprägt oder derjenigen, die in diesem Haus irgendwann leben. Das ist eine Fahrtabhängigkeit.
Mhm. Wobei wir über diese Rahmenbedingungen, die Gesellschaft schafft, später noch sprechen werden, weil es gibt natürlich Länder mit einem hervorragenden öffentlichen Verkehrsnetz. Österreich gehörte bis vor kurzem dazu. Mittlerweile werden auch Seitenstränge der ÖBB und so weiter eingestellt. Aber das sind ja gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die dann wiederum diese Pfadabhängigkeit ja verändern würden oder verändern. Ich möchte nochmal auf Ihr Institut kurz zu sprechen kommen, weil da auch ein Dilemma oder eine Aufgespaltenheit vielleicht sich zeigt. Sie haben das nicht von der Universität aus gegründet, sondern Sie haben es in Eigeninitiative mit Drittmitteln finanziert gegründet. Mhm. Die Finanzierung eines Forschungsinstitutes ist nicht unbedeutend. Es gibt genug Professoren an den Universitäten in Deutschland und Österreich, die mittlerweile sagen, ich verweigere mich diesem Zwang, Drittmittel aufzustellen. Ich bin Lehre und Forschung, aber nicht Finanzierungsheini. Und Sie sagen, okay, ich konnte nicht anders, ich musste das machen. Wer sind Ihre Financiers und beeinträchtigt das in einer gewissen Weise Ihre Forschung in eine gewisse, oder drückt es Ihre Forschung in eine gewisse Richtung? Sagen wir mal so.
Also die Grundidee, nochmal zu erklären, warum ich das Gefühl hatte, Sie müssen sich vorstellen, vor 12 Jahren, 8 Jahren war das mit dem Institut. Da waren diese ganzen Themen, die wir heute so selbstverständlich finden, wie Carsharing und Bikesharing und Call-a-Bike und Elektromobilität, die ja heute auch von der Politik sehr stark diskutiert werden, als mögliche Alternativen zum jetzigen Pfad gesehen werden, noch gar nicht so in der Diskussion. Und es gab keine öffentlichen Gelder dafür, es gab keine Forschungsgelder, es gab auch von der Uni und vom Land Niedersachsen kein Geld, was es mir möglich gemacht hätte, eben Mitarbeiter aufzubauen und dieses Institut so zu schaffen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen aber dieses Institut, weil wir diese Themen brauchen, weil wir andere Mobilität brauchen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kooperiere mit der Industrie. Da gibt es ja einen nicht unbedeutenden Automobilhersteller in der Region Braunschweig.
Ja, ne?
Und die hatten großes Interesse damals VW. An diesen neuen Themen.
Also wir reden von VW.
Ja, natürlich, von VW. Ja. Aber auch Wolfsburg. Von anderen. Wir haben dann auch mit anderen Autobauern gearbeitet, mit BMW, mit Daimler, mit der Deutschen Bahn auch. Nur mit der Luftindustrie habe ich mich geweigert zu arbeiten. Kann ich nachher noch was zu sagen.
Ja.
Mit den Werften, mit den Schifffahrtslinien, also alles, was das Thema Mobilität angeht. Und haben damit dann geschafft, über 25 Mitarbeiter zu finanzieren. Und das Gute war, dass da natürlich was Neues entsteht, die Emergenz dieser Mitarbeiter aus unterschiedlichen Kulturen, Wissenstraditionen, junge Leute, die eben auch getrieben sind von diesem Gedanken der Transformation. Das Leitbild des Instituts war das Thema der postfossilen Mobilität. Wir wollten immer
postfossil,
also weg von dem Pfad, den fossilen Pfad der Mobilität, hin zu diesen Alternativen. Und ja, und dann haben wir das Projekte gemacht, von dem ich heute noch immer noch sagen würde, stehe ich zu, also Forschung zu Carsharing und zur Elektromobilität, und haben damit dann den Institutsaufbau finanziert und immer 5, 6 Mitarbeiter aber mitfinanziert, die ganz andere Sachen gemacht haben. Zum Beispiel an solchen Konzepten wie Narrativen gearbeitet, wie Transformationskonzepten gearbeitet, wie dem öffentlichen Verkehr, maritime Mobilität, mit Innovationsprojekten weltweit sich auseinandergesetzt, geforscht haben dazu, was man sonst nicht finanziert bekommen hätte. Also ich habe in stiller Subversion das Geld der Industrie genommen und das damit gemacht, was ich wichtig fand. So, deswegen habe ich gar kein Problem mit dieser Art von
Forschung. Jetzt nicht ein großes Problem aufziehen, sondern nur die Schwierigkeit darstellen, mit der nächsten Frage nochmal verschärfen oder verdichten. Öffentlichkeit, das heißt die öffentliche Hand, müsste ja eigentlich viel mehr Interesse daran haben, von diesen neuen Methoden einer Mobilität zu erfahren, als jene Industriezweige, die eigentlich von den fossilen Brennstoffen und dieser Art von Mobilität leben. Also wie konnten Sie dann jetzt VW oder auch die Schiffswerften, die mit schmutzigem Öl irgendwie ihre Schiffe über die Weltmeere schippern, dazu bringen, Ihre Forschung, was haben, oder sagen wir es andersrum, was haben die davon?
Na, es ist ja ein Klischee zu glauben, diese Unternehmen sind aus einem Block geschnitzt und da gibt es nur die bösen Kapitalisten, die im Grunde nur Profit maximieren wollen. Das ist die Aufgabe von Unternehmen, dummerweise, sicher. Aber Unternehmen sind auch zusammengesetzte Einheiten aus Menschen und diese Menschen haben Vorstellungen und Zukunftsbilder. Und was ich beobachte in den letzten 12 Jahren der engen Zusammenarbeit mit auch eben mit der Industrie ist, dass diese Menschen sich natürlich auch Gedanken machen und Sorgen haben und gefangen sind in diesem goldenen Käfig des Erfolgs dieser Industrie und oft genug als Privatmenschen ganz anders denken und auch sehen, dass es so nicht weitergeht. Sie sehen, wie die Bevölkerung wächst weltweit, wie Mobilität weltweit wächst in den urbanen Zentren. Sie sehen, dass in Zentren wie China, Peking, Perlflussdelta im Süden von China, da wird alsbald kein Auto mehr fahren können, weil einfach die Dichtekorrelationen so sind, dass auf einer Grundfläche von Nordrhein-Westfalen 100 bis 120 Millionen Menschen leben. Da ist kein Platz für Autos mehr. Das ist ja nun eine logische Folge, bis hin zum Thema des Klimawandels. Das sind ja auch Menschen mit Emotionen und so weiter, die sich Sorgen machen. Also ganz komplexes Gemisch aus Ideen und Leidenschaften und Rollen, die sie da einnehmen. Und insofern sind auch Unternehmen Orte, in denen es immer wieder Einheiten und Menschen gibt, Forschungseinheiten auch, die Aufträge rausgeben und Menschen gibt, die viel weiter vorne dran sind als das, was man in der Öffentlichkeit weiß, zum Glück.
Und wie geht jetzt dieser osmotische Prozess? Also hier ist die Industrie, die Sie finanziert, hier sind Sie, die Sie forschen. Welchen Einfluss nehmen die auf Ihre Forschung? Was forschen Sie für die? Was forschen Sie für die Allgemeinheit? Oder ist das nicht etikettiert so?
Naja, wir haben vor allem den Carsharing-Forschung gemacht, Geschäftsmodelle entwickelt für Carsharing, zu Radkonzepten gearbeitet, zu der Idee, können sich Autobauer entwickeln, weg vom Automobilhersteller zu einem Mobilitätsdienstleister, also können sie ganz neue Geschäftsfelder aufbauen, die sie aus dieser Fahrtabhängigkeit rausbringt. Das haben wir vor allen Dingen geforscht. Wir haben zum Thema Elektromobilität geforscht, wie ist das Design von Elektroautos am besten zu gestalten, wie passt das Thema Carsharing und Elektroauto zusammen. Das ist eine sinnfällige Konvergenz, weil die Reichweite des Elektroautos können Sie über das Teilen der Fahrzeuge und die Kombinationen mit anderen Verkehrsmitteln, wir sprechen als Verkehrswissenschaftler von der systemischen Integration, von verkehrsübergreifender, vernetzter Mobilität, können Sie miteinander verbinden und sehr, sehr kluge, nachhaltige Mobilitätskonzepte entwickeln. Das haben wir entwickelt, weitergearbeitet, das haben auch andere gemacht, andere Institute und es ist dann auch in die Öffentlichkeit wieder zurückgegangen und das ist ein Beispiel dafür.
Sie nennen Ihr Buch ja Schubumkehr. Wir kommen jetzt mal auf das Buch zu sprechen, über das wir, wo Sie ja sozusagen ein bisschen ein Ergebnis von diesen 8 Jahren Ihres Instituts und Ihrer 20-jährigen Forschung jetzt mal zwischen 2 Buchklappen gepackt haben. Schubumkehr, die Zukunft der Mobilität, so heißt das Buch. Fischer Taschenbuchverlag, wenn ich richtig sehe. Ne? Mhm. Und für diesen Titel gibt es natürlich einen Grund. Und
mehrere.
Der Grund ist Zeit, unter anderem. Einer, nein?
Zeit?
Die Zeit.
Na, ich finde vielleicht noch eine Verbindung zu dem, was
das
Sie sich
denken. Das kommt noch. Sie gewöhnen sich schon an mich. Ja.
Augenscheinlich. Also natürlich hat jeder Autor erstmal ein Interesse, einen Titel zu finden, der eingängig ist, der Interesse weckt, der assoziationsfreudig und fähig ist. Das ist nicht mein Handy, nein.
Das ist sicher Ihres, oder?
Nein, ich habe meins gar nicht dabei. Und die Schubumkehr, und ich habe zweitens einen Begriff gesucht, der aus dem Bereich der Mobilität kommt. Und, ja. Und der drittens das transportiert, was ich mit dem Buch als Grundidee verbinde, nämlich die Idee einer Transformation des Mobilitätsbereichs als beispielhaftes Feld einer gesamtgesellschaftlichen Transformation hin zu einer nachhaltigen Kultur. Mhm. Und das sind die drei Motive, warum Schubumkehr. Schubumkehr bezeichnet eigentlich im Bereich der Mobilität das Umwenden des Schubes einer Turbine oder des Schiffsantriebes gegen die eigentliche Bewegungsrichtung. Also Sie brauchen das zum Bremsen, auf gut Deutsch gesagt.
Und was brauchen Sie dazu?
Zeit.
Na eben, das dauert. So meinte ich das.
Also, Sie gleich.
Ich komme mit. Nein, naja. Was ich meinte ist, wenn Sie das, Sie führen es ja auch aus in Ihrem Buch, dass Sie sagen, diese Prozesse, dieser Umkehr oder man kann ja auch sagen, des Wegkommens von der Pfadabhängigkeit brauchen einfach Zeit. Das genau. sind große Korpi, die können nicht einfach von heute auf morgen flitzflatz um die Ecke zischen, da braucht es eben
gerade, also so Zeit. Nehmen Sie mal das Bild der Titanic, das ist ja das gängige Bild in unserer weltuntergangsgesättigten Rhetorik und Kultur. 5:12 und Titanic und Eisberg und so weiter. Also ein Schiff hat ein großes Momentum und der Vergleich damit wäre unsere Gesellschaft, eben dieses in Stahl und Beton gegossene Momentum dieser modernen Kultur. Und um das zu ändern, diesen Schwung und diese Beschleunigung, die da drinnen ist, wir haben ja über 150 Jahre, 200, 300 Jahre mehr oder weniger immer nur Beschleunigung betrieben. Und dieses Momentum, das braucht Zeit, um auch nur in einer Richtungsänderung zu einer Richtungsänderung veranlasst zu werden. Es geht gar nicht darum, es zu bremsen oder rückwärts fahren zu lassen. Deswegen auch Schubumkehr und nicht Verkehrswende oder Mobilitätswende, weil dann natürlich gleich die Kritiker kommen und sagen, Herr Rammler, Sie wollen ja zurück in die Steinzeiten, Sie wollen wenden und umdrehen und zurückfahren in die Vergangenheit. Auch das wollte ich vermeiden. Es geht darum, Schub rauszunehmen und zu sagen, es gehört zu jedem anständigen Mobilitätssystem, dass es beschleunigen kann, dass es bremsen kann. Es gehört zu jedem Leben dazu. Sie haben dass es Pausen der Ruhe gibt, ja, das klösterliche Leben, die Stabilitas loci des klösterlichen Lebens, Bewegung und Ruhe. Und das gehört zum Leben im Grunde auch dabei. Und wir brauchen auch in der Mobilität oder am Beispiel der Mobilität, also auch als moderne Kultur eben, die Möglichkeit, jetzt ein bisschen Schub rauszunehmen, um langsamer zu werden, um nachzudenken, wie es denn eigentlich weitergehen soll. Wenn Sie mit 180, 200, 250 auf der Autobahn fahren, dann merken Sie, wie Ihr Blickfeld immer enger wird. Und das, was in der Zukunft ist immer schneller auf die Zukunft und sie ist immer weniger erkennen können und nicht richtig reagieren. Wenn sie langsamer fahren, können sie reagieren. Das alles können sie mit diesem Begriff der Schubumkehr spielerisch assoziieren und können sie selber noch weiter denken. Das ist damit gemeint. Und,
Und das braucht eben Zeit, ich sage es trotzdem nochmal. Sie zitieren Blaise Pascal ja auch in Ihrem Buch ganz am Anfang und zwar mit folgendem Satz: Das Unglück des Menschen beginnt damit, dass er in seinem Zimmer nicht glücklich wird. So, das heißt, Mobilität ist eine Bewegung, sich von A nach B zu bewegen, von irgendwo nach irgendwo zu gehen, ist so ein Teil unserer menschlichen, unserer Conditio Humana, wenn man so möchte. Und es ist aber gleichzeitig natürlich auch ein Garant für Freiheit, ein Garant für Entwicklung, ein Garant für Selbstbestimmtheit. Ganz wichtig bei der ländlichen Entwicklung, wenn Menschen dann keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr haben und sich nicht bewegen können, was das an Einschränkung bedeutet. Und auf der anderen Seite ist Mobilität natürlich auch eines der Hauptprobleme, mit denen wir konfrontiert sind. Zusätzlich zur Industrie, diese enormen Emissionen und Umweltverschmutzungen, die diese Mobilität mittlerweile verursacht hat und weiterhin verursacht. Wann wurde denn aus einem Begriff, der eine Bewegung von A nach B beschrieben hat, Herr Rammler, sowas wie schon fast ein religiöser Topos, ja? Also die Mobilität, das ist ja so, als würden wir uns das in die Haut ritzen wollen irgendwie.
Naja, der Begriff, also ursprünglich war der Begriff Verkehr für die Bewegung von A nach B reserviert. Mobilität war erstmal nichts anderes als definiert die Möglichkeit der Bewegung, ne, Mobilitas. Und gerade in den letzten 20, 30 Jahren gab es so eine Gleichsetzung der beiden Begriffe. Mobilität wurde immer mehr als Bewegung von A nach B definiert, nicht mehr als Potenzial definiert. Und es gibt eine alte verkehrswissenschaftliche Definition von Mobilität, die sagt, Mobilität ist die Erreichbarkeit von Einrichtungen, ist nicht möglichst viel Raumüberwindung, möglichst viele Kilometer, sondern es ist die Erreichbarkeit von Einrichtungen. Und wenn wir diese Definition anlegen, dann können wir ganz anders an diese Frage der Raumüberwindung des Verkehrs rangehen. Nämlich jemand, der jetzt in der Stadt lebt und innerhalb von einer Stunde mit dem Fahrrad oder zu Fuß 5 oder 6 Erledigungen machen kann, also Einrichtungen erreichen kann, an denen er seine Kinder abgibt, zur Schule oder zum Kindergarten, einkauft, arbeitet und so weiter, der ist viel mobiler im Sinne dieser Definition als derjenige, der im suburbanen Raum lebt und mit dem Auto innerhalb von einer Stunde nur einen Weg machen kann. Das ist nochmal zum Begriff der Mobilität. Also wir brauchen einfach eine Rückkehr zu diesem alten Begriff der Mobilität im Sinne Erreichbarkeit von Einrichtungen. Und diese moderne Gleichsetzung von Mobilität und und Lebensfreiheit und Demokratie, das ist ein modernes Phänomen. Also ich würde fast behaupten, moderne Kulturen sind fundamental abhängig von Raumüberwindung in gewisser Weise. Moderne Kulturen sind differenzierte, arbeitsteilig operierende, global aufgestellte Kulturen, die ein gewisses Maß an Raumüberwindung brauchen. Mhm. Und insofern sind Moderne und Mobilisierung zwei Seiten einer Medaille. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir werden ein gewisses Maß an Mobilität nicht zurückschrauben können, wenn wir gewisse Modernitätsstandards nicht in Frage stellen wollen.
Aber mich wundert, dass das überhaupt sozusagen ein Thema ist, weil die Mobilitätsforschung kann ja nicht darauf abzielen, dass wir uns weniger bewegen, sondern dass wir uns anders bewegen. Nein, es geht ja darum, dass wir uns anders bewegen sollen, mit andere Ressourcen verwenden, andere Auswirkungen auf unsere Umwelt zu haben, mit dieser anderen Art von Mobilität.
Ja, beides.
Wer sind die Leute, die sagen, sie wollen zurück in die Steinzeit? Was sind das für Menschen?
Ach, ADAC?
Sind das mit?
Möchte das gar nicht weiter ausführen. Also es gibt schon viele harte Lobbys, die natürlich auf den Podien dieser Welt mit ganz Industrie- und Handelskammer, auch meine besonderen Freunde, also sowas, solche Leute, die vermeintlich Interessen der Industrie vertreten oder des mittelständischen Gewerbes, das ist natürlich Ideologie auf der Bühne, das ist Rhetorik, auch die sind ein Stück weit weiter mittlerweile auch schon. Also nochmal zurück zu der, ich würde sagen, mit dieser Definition von Mobilität, Sie können, es geht darum, auch ein Stück weit sich weniger zu bewegen. Ja, es geht vor allen Dingen aber darum, uns sich anders zu bewegen. Was meine ich, wenn ich sage, sich weniger zu bewegen? Wir haben jetzt einen Prozess als moderne westliche, nordamerikanische, europäische Gesellschaften hinter uns, über 100 Jahre, in dem wir unsere Raumsiedlungs- und Wirtschaftsstrukturen mehr oder weniger mit der Zuhandenheit des Automobils auf der Basis fossiler, billiger Energie entwickelt haben. Raumsiedlungs- und Wirtschaftsstrukturen. Wenn Sie in die USA kommen, in Städte wie Houston oder Atlanta, Denver, und so weiter, dann können sie im Grunde fast gar nicht leben in diesen Städten, weil die so dispers angelegt sind, dass es kaum zu machen ist, zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehr. Das ist eine große Problematik in den USA, ist übrigens auch einer der Gründe, warum die seit vielen Jahrzehnten Krieg um Erdöl führen, weil sie nicht wissen, wie sie das anders machen wollen. Und die Idee dahinter steht, wir müssen Städte anders bauen, wir müssen Siedlungen langsam anfangen, wieder zurückzubauen, dichter zu bauen, ne, wieder in urbane Zusammenhänge reingehen, Urbanität anders definieren, mit mehr Lebensqualität verbinden, und dann leben wir in Kontexten, wo wir mobil sein können mit weniger Verkehr, mit weniger Raumüberwindung. Das ist das fundamentale Erfordernis überhaupt. Mhm. Und das braucht langen Atem, das braucht viele Generationen, weil Siedlungen, die einmal gebaut sind, können sie nicht von heute auf morgen wieder zurückbauen. Ne? Mhm. Können sie nicht eine Bombe draufwerfen.
Wobei das ja immer sehr interessant ist bei der Siedlungsgeschichte Amerikas, dass die natürlich auch mit Pferd und Pferdekarren anfing. Also es war sozusagen, ja, nicht von Anfang an waren diese Städte so konzipiert oder die Besiedelung der Landschaft, dass man da flitzen konnte, sondern die sind halt auch...
Ich spreche ja bewusst von den Westen, von den mittelwestamerikanischen Städten. Die Ostküste sieht nochmal ein bisschen anders aus.
Ich meinte jetzt nur, die Geschichte dieser Mobilitätsentwicklung war ja nicht von Anfang an sozusagen so. Aber ich möchte auf die Geschichte der Mobilität nochmal eingehen, weil Sie das auch in Ihrem Buch, so im ersten Drittel, sage ich, oder nicht mal erstes Drittel, so ein paar Seiten zur Geschichte der Mobilität machen, also wenn man sich informieren möchte, wie es sich entwickelt hat. Und da sagen Sie, dass die Geschichte der Mobilität auch eine Geschichte der Raum- und Zeitüberwindung ist. Das haben Sie jetzt gerade auch gesagt, aber auch eine Geschichte der Orientierungshilfen und der Netzwerke, die entstehen in dieser Raum- und Zeitüberwindung. Also jetzt mal Stichwort Landkarte, von der Landkarte zum GPS. Mhm. Und Sie sagen, auch diese Entwicklung macht uns immer abhängiger. Also mit einer Landkarte waren wir vielleicht weniger abhängig, weiß ich nicht, genauso abhängig wahrscheinlich. Glauben Sie nicht?
Ja, sage ich gleich.
Ja, sagen Sie. Genau. Und dann sagen Sie, die Menschen werden dadurch immer abhängiger von Data. So, wenn man sich jetzt vorstellen würde, das wäre jetzt von heute auf morgen nicht. Sie haben das kurz mal angesprochen in Ihrem Buch auch. Also irgendeine Sonne explodiert oder ich weiß nicht was, unsere ganzen Internetnetze fallen aus und plötzlich sind wir ohne diese Orientierungshilfen. Können wir uns das überhaupt vorstellen, wenn diese Folgeerscheinungen von Mobilität jetzt verloren gingen?
Ich fange mal an bei der Frage, warum ich das nochmal anders dargestellt habe, weil ich einfach den Versuch machen wollte, Die Geschichte der Mobilität wird in der Tat überwiegend als Beschleunigungsgeschichte. Mhm. Bessere Motoren, schnellere Autos, schnellere Raketen, Mondfahrt und so weiter. Also das ist eigentlich die Geschichte, wie wir sie kennen. Und ich wollte deutlich machen, dass diese Art von Mobilisierung und zivilisatorischen Prozess, den wir erlebt haben, auch eben mit der Mobilität, Mobilität ist ein ganz fundamentaler Bestandteil dieser der modernen Zivilisationsgeschichte, niemals so abgelaufen wäre, wenn es nicht eben auch, das ist eben die heimliche Geschichte, eine Geschichte der Orientierungsinnovationen gab. Orientierung, Navigation ist mindestens genauso wichtig wie die Innovation in Entwicklung von Motoren und von Treibstoffen. Mhm. Warum? Weil ich natürlich immer wissen muss, wo ich bin und wo ich hin will und wie ich den Weg dahin finde. Also nichts war bedeutsamer für die Geschichte der modernen Neuzeit und des modernen frühen Kapitalismus wie die Erfindung des Sextanten und der modernen Navigationsgeräte für die Schifffahrt. Weil dann konnte man endlich die Küsten verlassen und konnte über das freie Meer fahren und konnte sozusagen die erste Welle der Globalisierung einleiten. Also das wird immer unterschätzt, wie bedeutsam diese Navigation und Orientierungsinnovationen waren. Das geht bis heute weiter, bis hin zum GPS und bis hin zu unseren Smartphones und den Dingen, die da drin sind. Und jetzt komme ich zu dem Thema, warum ich da so eine kleine Story drin habe. Ich nenne das Digital Lost. Also man geht verloren, weil man sich so abhängig gemacht hat. Das ist auch eine Fahrtabhängigkeit. Ich mache das am Beispiel meiner Tochter, die nicht ganz ein Digital Native ist, aber fast, und die im Grunde gar nicht mehr gelernt hat, sich zu orientieren mit Landkarten. Ich meine, die ist auch ohnehin schlecht in der Orientierung. Die weiß bis heute nicht, dass sie bei Magdeburg nicht über die Donau fährt, sondern über die Elbe.
Wirklich? Bringen Sie sie mal nach Wien, da kannst du jeden Tag über die Donau fahren.
Ich entschuldige mich auch hier jetzt noch bei ihr, falls sie das jemals hören sollte. Aber es gibt ja auch andere Menschen, denen es so geht. Und die hat von Anfang an, weil sie sehr dankbar für die Möglichkeit, sich mit ihrem Handy und ihrem Smartphone zu orientieren. Was ist nun die sechs, eine ganze Generation dran, die das nicht anders tut? Mhm. Im Auto, im öffentlichen Verkehr. Das ist ja einer der großen Vorteile der Smartphones, die wir haben. Und was passiert in der Tat in dem Augenblick, wo eine Kultur sich so abhängig gemacht hat, nur in diesem kleinen Bereich vom Themenfeld der Digitalisierung, wir könnten noch unendlich jetzt reden über die anderen Bereiche der Digitalisierung, in dem Augenblick, wo diese Netzwerke, die wir als zur Grundlage unserer modernen Kultur gemacht haben oder gerade dabei sind zu machen, ausfallen, dann wird das nicht mehr funktionieren mit der Orientierung, weil Orientierung und sich zurechtfinden ganz viel zu tun hat, auch mit mentalen Mustern und Strukturen, die wir von klein auf ausbilden. Und diese Muster werden nicht mehr ausgebildet. Insofern sind sie auch nicht mehr abrufbar in dem Augenblick, wo die Technologie nicht mehr da ist. Und wenn Sie das jetzt mal zurückübertragen auf das Thema Fahrtabhängigkeit, Automobilität, so ist es genauso. Wir haben eine Kultur aufgebaut, die in so extremem Maße abhängig ist vom Automobil. Was passiert in dem Augenblick, wo wir geopolitische Verwerfungen haben, jenseits von der Frage, wann das Erdöl alle ist, wo es einfach schwierig ist, mit Erdöl diese Autoflotten zu versorgen, dann haben wir nicht nur ein ökologisches, sondern irgendwann auch ein großes volkswirtschaftliches Problem. Mhm. Und das meine ich mit Fahrtabhängigkeit.
Mhm. Gerade diese Geschichte der Orientierungshilfen finde ich spannend, weil sich daraus ja auch gesellschaftliche und soziologische Sachen ableiten lassen. Also zum Beispiel der Seemann, der ein guter Navigator war, hat auch jede Menge Ehre dazu bekommen, die Ehre des guten Navigators. Jemand, der heute sein GPS gut bedienen kann, kriegt da keine gesellschaftliche Ehre dafür. Ja? Hm. Also da gehen Dinge verloren, obwohl vielleicht die Leute heute sich auf den ersten Blick schneller orientieren und besser helfen können mit diesen Hilfsmitteln als früher einer, der halt von England nach Amerika segeln musste. Hm. Also das sind interessante Nebenphänomene, fand ich. Ja. Sie haben in dem Buch sich entschieden, ein positives Zukunftsnarrativ zu wählen. Sie haben sich entschieden, ein positives Zukunftsnarrativ zu verwenden oder zu gebrauchen oder zu schreiben. Im Moment ist unser Narrativ ja gerade was so Mobilität, Klimawandel, also 2070 geht angeblich die Welt unter, ja, es ist alles ganz kurz vor der Haustür schon, sehr apokalyptisch, sehr bedrückend. Gerade Jugendliche, die haben zum Beispiel oft das Gefühl, dass sie eigentlich keine Zukunft haben. Mhm. Weißt du, Sie haben ja auch Kinder in dem Alter, also ich auch, da merkt man das. Und dann gibt es natürlich noch die politischen Richtlinien, die sagen, there is no alternative. Das haben wir zum ersten Mal von Margaret Thatcher gehört, die ja auch auf einer Insel lebte und meinte, es gebe there is no community, there is not such a thing as society, sagte sie. Und ich habe mir überlegt, wie kann jemand, der auf einer Insel wohnt, sagen, there is not such a thing as society, aber bitte. Und das ist die neoliberale Politik, der wir gerade sozusagen ausgesetzt sind. Sie entscheiden sich, also Sie machen das anders, Sie machen jetzt ein Narrativ, wo Sie in die Zukunft reisen, und zwar mit einer Persona, einer virtuellen Person. Dieser Mann heißt Peter Fischer, künstliche Person. Der ist wie ein Journalist und der bewegt sich durch diese neue Welt der Mobilität. Und was er beschreibt, findet statt in den Jahren 2044-45. Da macht er so verschiedene Reisen mit verschiedenen Mitteln der Mobilität. Geben Sie uns ein paar Beispiele, an denen Sie selber klar machen wollen, was Sie mit diesem Narrativ und dieser Art von Denken in die Zukunft sozusagen erzählen wollten.
Ich gehe noch mal kurz auf die Frage, warum Narrativ und warum positive Narrative, und mache das dann am Beispiel.
Gerne, ja.
Also warum überhaupt mit Narrativen arbeiten? Das ist halt was mit unserer Arbeit zu tun, mit dieser szenarischen Arbeit, der Zukunftsanalytik, dass wir festgestellt haben, abstrakte Szenarien, die man mit ökonomischen oder soziologischen Kennzahlen unterlegt hat, oft sehr schwer zu begreifen sind. Und was eigentlich Leute interessiert, ist, was bedeutet das für unseren Alltag, wenn das jetzt so kommen sollte? Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen im Grunde Alltagsszenarien. Wir müssen beschreiben, wie Menschen in dieser Zukunft, die dann vielleicht irgendwann stattfinden könnte, sich anders bewegen, anders mobil sind und so weiter. Also wir müssen die abstrakten Szenarien übersetzen in Alltagsszenarien. Das war der erste Schritt, überhaupt eine andere Art von Wissenschaftskommunikation zu betreiben, was sehr gut funktioniert hat. Das war der erste Schritt, und dann war der nächste Schritt zu sagen, eben weil ich es auch selber leid war, diesen apokalyptischen Diskurs, den man ja oft genug auch genötigt ist, selber mitzubetreiben. Wenn man nur Trends und Treiber der Zukunft der Mobilität beschreibt und einfach nur Daten und Fakten nebeneinander stellt, dann ist das ja oft genug schon als alleinige Faktenbeschreibung apokalyptisch. Und gesagt, okay, ich will was anderes machen, ich will eine utopische Zukunft beschreiben, also Utopie, Eutop, die gute Zukunft, Narrative einer anders gelingenden Zukunft beschreiben. Und es gibt viele Beispiele dafür, und Sie haben das vorhin so schön gesagt, was jetzt schon in der Wirklichkeit da ist, was jetzt schon da, was man nur aufgreifen muss. Und was ich mit dem Buch gemacht habe, ich habe nichts gemacht, was aus dem Wolkenkuckucksheim kommt, sondern würde behaupten, dass alle Szenarien technologisch mehr oder minder schon angelegt sind oder die Technologien, die in den nächsten Jahrzehnten sich entwickeln werden. Und das ist nichts erfunden oder gesponnen, sondern auf wissenschaftlicher Basis entstanden. Und habe dann aber bewusst versucht, eben das so zusammenzustecken und zu gestalten, dass eben da was Positives, Gelingendes rauskommt. Jetzt mache ich ein Beispiel. Ich bin ein großer Freund der Luftschiffe. Ja, Luftschiffe gab es schon mal. Luftschiffe können heutzutage auf Basis der technologischen Entwicklung sehr viel smarter, effizienter, leichter, materialextensiver gebaut werden als damals, sehr viel sicherer. Sie können mit anderen Formen von Brennstoffzellen, Hybridantrieben angetrieben werden. Sie können mit anderen Gasen den Auftrieb bekommen, die feuerfest sind. Sie können größere Mengen an Personen oder Lasten transportieren und so weiter und so fort. Also Technologien wären da. Dass dieser eine Versuch vor einigen Jahren gescheitert ist in Berlin, das war eher ein Managementproblem und nicht ein technologisches Problem. Mhm. Also für mich war es einfach die Idee, mal eine ganz andere Welt eines Luftverkehrs, eines globalen Luftverkehrs zu beschreiben, weil ich glaube, es wird weiterhin globale Mobilität brauchen, aber wir müssen sie eben anders darstellen, ökologisch, nachhaltig, möglichst klimaneutral, postfossil. Und dann habe ich eine Welt erfunden, eine Geschichte erzählt, wie dieser Peter Fischer in einer Welt lebt, die sich mehr oder weniger nur noch mit Luftschiffen bewegt, und den Flughafen Tempelhof genommen in Berlin und beschrieben, wie da dann eben ein Konzert von Luftschiffen stattfindet, die dann landen, wegfliegen in diesem Hafen und so weiter. Und wie der Fischer dann erst nach Island fährt, da was erlebt, dann über Nordamerika und den Nordpol fliegt und so weiter und so fort. Also er erlebt verschiedene Episoden während seiner Reise mit dem Luftschiff und später auch während einer Reise mit dem Schiff. Weil ich glaube, auch das Schiff hat eine große Zukunft im Bereich der Personenmobilität. Wenn wir Schiffe anders bauen, das können wir heutzutage, sie können sehr viel schneller sein, sehr viel sicherer sein, sie können unsinkbar sein, sie können mit Brennstoff, Wasserstoffzellen angetrieben werden und so weiter und so fort. Auch da erlebt er auf seiner Weltreise durch die Welt Dinge, wie überall auf der Welt Dinge anders gemacht werden. Ja? In Nordafrika werden Algenfarmen eingerichtet, da werden Biotreibstoffe mit produziert, die dann wieder Fahrzeugflotten oder anderes antreiben. Da wird Aquafarming auf eine nachhaltige Art und Weise betrieben, die das Hungerproblem ein Stück weit löst. In Island bauen sie medizinischen Hanf an, aufgrund der geothermischen Energie, die sie da haben, und verdienen Unmengen an Geld und so weiter und so fort. Also so kleine Episoden, die dann zu einem Gesamtbild sich zusammenfügen.
Zu einer schönen Reise auch durch den Harz, wenn ich das erwähnen darf, Herr Rammler.
Ach so, ja.
Ja, mein Lieblingsthema. Also der Harz ist eine schöne Landschaft in Niedersachsen, war ehemals an der Ostzonengrenze, also DDR-Grenze. Und da beschreiben sie, wie also dieser Peter Fischer mit einem Exoskelett versehen durch den Harz wandert. Jetzt erklär mal ganz kurz, was dieses Exoskelett ist und was es da auch schon wirklich an verfügbaren Daten wissenschaftlicher Natur gibt dafür. Weil das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass das, was Sie da beschreiben, schon auf einer Basis wissenschaftlicher Forschung.
Ja, ja. Leider und wie oft genug kommt das aus dem Bereich der militärischen Forschung. Mhm. Exoskelette sind vor allen Dingen entwickelt worden, um Soldaten, um die Kraftpotenziale der Soldaten zu erhöhen und sie schneller zu machen, leistungsfähiger. Also angelegt werden im Grunde externe Armaturen, die mit Elektromotoren und Sensoren versehen, die menschliche Kraft steigern. Ist im Grunde eine Kraftsteigerungsmaschine. Und ich denke das ein Stück weit weiter mit neuen Materialien. Es ist eine Art von Anzügen, die die Menschen dann anziehen, die ihre schwindenden Kräfte bei älteren Menschen beispielsweise. Mein Bruder ist sehr stark MS-krank und den habe ich sehr viel gedacht. Der würde sich freuen, so ein Exoskelett zu haben, wieder laufen zu können. Wir gehen ja auch in eine alternde Gesellschaft rein. Es wird sehr viel vom Bereich der Robotik und der künstlichen Intelligenzforschung daran gearbeitet, wie man das miteinander kombinieren kann. Zufällig konnte ich gestern in Wien mit einem Robotikforscher reden. Der hat das Szenario auch gelesen. Der fand das auch gar nicht so weit entfernt. Der forscht selber daran an künstlichen Gliedmaßen. Ja, und ich habe das jetzt genutzt und gesagt, es ist ein Beispiel, dieses Exoskelett unterstützt ja unsere persönliche Mobilität, macht uns fähig, längere Distanzen zu Fuß zu laufen. Dann kommen vielleicht in Zukunft ältere Menschen, die sich ansonsten ins Auto gesetzt hätten, wieder dazu, zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren, weil sie einfach eine körperliche Unterstützung haben. Oder kranken Menschen, behinderte Menschen, eingeschränkte Menschen. Und in diesem Szenario habe ich es genutzt, um das zu verbinden mit einem zweiten großen Thema, was ich ganz zentral finde für die Zukunft der Mobilität auch, weil es so stark verbunden ist mit dem Thema Verkehrswachstum, auch mit dem Thema Luftverkehr, was ja eines der großen Trends und Treiber ist im Bereich des Klimaproblems, der Mobilität. Es wird immer mehr geflogen, das ist überwiegend im Bereich der Touristik. Und ich habe versucht, ein Bild eines nachhaltigen Tourismus zu zeigen, der viel stärker wieder innerhalb von Europa und im Norden von Europa, auch innerhalb Deutschlands oder Österreichs stattfindet und dem touristische Destinationen wie der Harz beispielsweise sich auf ihre alten Stärken besinnen und moderner werden und attraktiv werden wieder für Menschen, dort Urlaub zu machen, dass sie dann eben nicht nach Mallorca fliegen, 3 oder 4 Mal im Jahr oder noch weiter fliegen, sondern da bleiben, wo sie eben auch Urlaub machen könnten. Und da habe ich ein Szenario beschrieben, wie dann dieser Peter Fischer nicht nur mit Exoskeletten, sondern mit einem modernen Leihradsystem und mit logistischen Dispositionen seines Gepäcks, das wird ihm immer hinterhergetragen, wie er sich durch den Harz bewegt. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen.
Genau, und ich habe gesagt, das finde ich schön, wenn ich so ein Exoskelett hätte, um durch den Harz zu streifen, weil ich als junges Mädchen mit meinen Eltern dahin fahren musste und es sehr langweilig fand und dann dachte, mit dem Exoskelett
wäre
man schneller durch. Genau. Ganz genau. Eine der schönsten Utopien oder Utopien, so, sage ich jetzt mal, wird das Schöne gleich inkludieren, die Sie da beschreiben, ist die Vorstellung, dass China sich entscheidet, das große, große China, das jetzt sozusagen ja der ökologische Buhmann ist für die ganze Welt, weil dort einfach so rasend schnelle Entwicklung in der industriellen Fertigung und in den vielen Menschen, die da sich bewegen, von A nach B da ist, dass dieses China also jetzt den großen Wandel anführen wird. Dass China den grünen Drachen, wie Sie das genannt haben, loslassen wird und ökologische Vorgaben abstecken wird. Und das Ganze erzählen Sie in einem Interview mit einem europäischen Industriemenschen, der sozusagen sagen muss, warum man sich jetzt doch den Chinesen da angeschlossen hat. Mhm. Und das ist natürlich wirklich eine Utopie. Mhm. Wie kommen Sie auf diese Idee?
Aus verschiedenen Gründen. Einmal im großen starken Interesse an China und dem Versuch eben, China ein bisschen besser zu verstehen, jenseits dessen, was wir über unsere öffentlichen Medien mitbekommen. Ich glaube, dass in China eine sehr viel stärkere politische Kultur unterhalb der Ebene der Kader und der Nomenklatur sich entwickelt hat, die viel mehr auf Demokratie pocht, auf Mitbestimmung pocht in den Regionen. Und das wird ganz stark getrieben, glaube ich, durch das ökologische Problem in China, dass die Menschen einfach nicht mehr akzeptieren wollen, dass ihre Lebenswelt so verschmutzt wird, auch nicht zu dem Preis des Wohlstands, der damit erarbeitet wird.
Da muss man vielleicht jetzt mal konkret werden. Manchmal, wenn man in Wien auf der Straße geht, kommen einem chinesische Touristen und Touristinnen entgegen und die haben alle eine Maske vorm Gesicht. Und da möchte man hinlaufen und sagen, nehmt die doch ab, wir sind doch hier in Wien, weil nämlich dort der Alltag ganz anders aussieht. Also sie geben da ein paar Zahlen, was so Feinstaub-Situationen in Peking zum Beispiel ausmacht. Und sie glauben, dass sich daraus so eine Art von bürgerlichem Widerstand entwickeln könnte.
Ich halte es für möglich. Es ist Teil dieses Szenarios. Ne? Also die Luftqualität ist in der Tat in China in großen Teilen der urbanen Zentren so schlecht, dass es eigentlich keine lebenswerten Orte mehr sind. Ich habe neulich mit einem Industrievertreter gesprochen, der sagte, Herr Rammler, Ihre intermodalen Mobilitätskonzepte, das interessiert uns eigentlich alles nicht. Wir brauchen im Grunde Konzepte, die die Innenraumqualität der Fahrzeuge besser machen und gute Filteranlagen, weil das ist das, was wir brauchen. Die Leute wollen nicht mehr zu Fuß oder mit dem Rad durch, die fahren deswegen Auto, weil die Luftqualität so schlecht ist. Und weil sie dann mit dem Auto im Stau stehen, brauchen sie auch eine hohe Aufenthaltsqualität. Und dann habe ich gesagt, schön, das machen wir jetzt aber nicht mit Ihnen. Also da sehen Sie mal, wo eine Grenze ist. Aber das zeigt eben die Situation in China. Viele gehen auch wieder zurück, Bekannte, Freunde, die sagen, das kann ich meinen Kindern nicht zumuten. Weil ich habe daraus das Weiterentwicklung gedacht, naja, vielleicht könnte dann doch eine Art von politischer Bewegung in dieser totalitären Gesellschaft entstehen, von denen wir das noch gar nicht so richtig mitbekommen und einen Druck erzeugen, dass man sagt, okay, und China ist ja sehr dynamisch, China hat ja eine hohe Kapitalkraft, China ist hochinnovativ. Ich habe viele chinesische Studenten, ich weiß zwar nicht, wie die das machen, weil die so schlecht Deutsch und Englisch sprechen, aber die kriegen alles mit. Und die sind mitunter die besten Studenten auch, die ich habe. Die kupfern zwar viel ab auch, aber die denken auch viel. Ja. Und die gehen ja zurück auch und die sind anders geprägt. Und wenn ich diese jungen Leute sehe und ihre Leidenschaft und Bereitschaft, viel zu arbeiten, viel mehr als meine deutschen Studenten, sich da Mühe zu geben, dann denke ich, wenn die zurückgehen und sich verbinden mit dieser politischen Kultur, dann kann da sehr schnell auch was passieren, was umkippen möglicherweise, was die Diktatur nicht mehr unterm Deckel halten kann. Dazu kommen die digitalen Technologien und die neuen Formen wohl möglich, sich anders zu vernetzen unter der Hand. Das ist das eine. Und das andere geht auf mein Habilitationsthema zurück, die Idee, so ein Leapfrogging, also ein Quantensprung, technologisches Quantensprungprojekt war die Idee. Die Idee war damals vor 15 Jahren, in China als sich motorisierende und modernisierende Gesellschaft gibt es diese Fahrtabhängigkeiten, über die wir vorhin gesprochen haben, diese Abhängigkeit vom Automobil gibt es noch nicht. Ja? Und wir möchten doch vielleicht auch so weit gehen, dass sie das gar nicht erst entwickeln.
Also bevor dieser Pfad zu tief
Genau, wird. Und jetzt würde die Autoindustrie sagen, ja, es entwickelt sich rasend schnell und da werden Verbrenner verkauft ohne Ende. Aber man muss auch dazu sagen, in China werden noch unglaublich viele Elektroautos verkauft und in China werden noch unheimlich viele Elektroroller verkauft und viele Elektrofahrräder verkauft. Und die politische Strategie sieht vor, nicht auf Verbrennungsmotoren zu setzen, sondern auf Elektrofahrzeuge zu setzen. Will damit sagen, weil sie eben auch sehen, sie kommen nicht weiter in den urbanen Zentren mit den Verbrennern. Und sie fangen an, sukzessive eben die ausländische Industrie zu regulieren, nicht mehr so ins Land zu lassen und so weiter und so fort. Und das habe ich dann auch weitergedacht und gesagt, möglicherweise ist auch die politische Nomenklatur gar nicht so dumm und sagt sich, wir kommen nicht weiter, auch unsere Machtbasis wird unterminiert, wenn wir nicht stark in Richtung Ökologie gehen und ganz woanders gleich einsteigen mit der Innovation, nämlich bei der Thema Elektromobilität auf regenerativer Basis möglichst. Im Augenblick ist es noch dreckige Kohle, die da drin steckt, aber es wird natürlich auch daran gearbeitet, regenerative Energie dort mit ins Spiel zu bringen. Und dann haben wir unsere Entwicklungsphase übersprungen oder untertunnelt. Das ist die Idee dabei. Mhm. Und deswegen das beides zusammengenommen. Der grüne Drache ist ein Bild aus der chinesischen Mythologie. Der Drache als Sinnbild des Frühlings und des Aufbruchs. Der grüne Drache erhebt sich. China beginnt den innovativen Quantensprung und zwingt damit im Grunde den Weltautomobilbau und auch die westlichen Kulturen selbst dann mit auf eine neue technologische Linie.
Also in diesem Fall wünscht man sich, dass Stefan Ramler sozusagen wirklich ein Zukunftsseher ist und dass sich das vielleicht in die Richtung entwickelt, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Das Thema Design, ganz kurz noch in allem, was Sie jetzt beschrieben haben. Also wir haben gesprochen von der Luftfahrt, von der Schifffahrt, wir haben gesprochen von Autoinnenräumen, haben Sie jetzt gerade gesprochen. Was mir aufgefallen ist beim Lesen Ihres Buches war, dass dieses Design von Ihnen immer mit zwei Worten, mit zwei Adjektiven versehen wird, hell und ein zweites Wort gab es da noch.
Dunkel?
Wie?
Dunkel?
Nein, natürlich nicht. Das war ganz falsch. Nein, aber das ist so eine Art, ein sauberes, ruhiges und hell designte Räume sind. Also die Schiffinnenräume sind hell und ruhig und einfach im Design.
Schlicht.
Sehen Sie?
Ja.
Machen ja zwei Worte.
Das ist mir eigentlich gar nicht auf, das war nicht bewusst.
Aber mir ist das aufgefallen. Und dann dachte ich mir, okay, das zieht sich irgendwie so, so durch alles, was Sie da beschreiben, wenn es um die Frage Design geht. Hat das irgendeinen bestimmten Grund? Oder?
Nee, ich liebe schlichtes Design. Aber das ist nicht der Grund. Ich will damit wahrscheinlich, jetzt fange ich an, öffentlich mich selbst zu interpretieren, es kann schief gehen.
Aber, bis jetzt ist nichts schief gegangen, es wird auch
danke.
Nichts schief gehen.
Aber es ist schon so, dass ich, was ich damit sagen will, also wir müssen weg von diesen Überkandidelten, von diesem Überausgestatteten. Und für mich ist schlicht einfach ein Ausdruck für die Möglichkeit einer hohen Lebensqualität auf einer soliden und guten technologischen Basis, aber nicht zu viel. Also was ja auch der Grundtenor dieses Buches ist ein hohes Maß an technologischer Innovation. Ja, da gehe ich auch d'accord mit vielen anderen, aber ich gehe weit und sage, es braucht zusätzlich noch Lebensstilveränderungen und eben vielleicht ein Rückweg zurück zu mehr Schlichtheit, im Alltag auch mehr Ruhe, ne?
Und mehr Stille.
Gelassenheit und Stille.
Also Sie beschreiben zum Beispiel diese Schiffsfahrt im Gegensatz zu den Kreuzfahrten übers Mittelmeer, wo halt ständig Animation und Geplärre ist und sagen dann, und auf diesen Schiffen ist es still und es fehlt auch niemandem die Musik.
Nee, weil ich selber extrem geräuschempfindlich bin. Das ist ein Schicksal, was ich vielleicht mit anderen teile. Und Stille für mich einen hohen Wert hat, eine hohe Lebensqualität hat. Und Stille überall auch meistens dort ist, wo wenig Urbanität ist, wenig Gewusel ist und so weiter. Und was ich auch sagen will damit, wenn ich sage, es ist Stille und es ist Schlichtheit, will damit andere Vorzüge dieser Art von Mobilität, die ich da beschreibe, in den Vordergrund rücken. Mhm. Bislang geht es darum, möglichst schnell von A nach B zu kommen, unter Missachtung des Raumes, den ich da überwinde. Und wenn ich dann auf Systeme umsetze, die eben nicht mehr möglichst schnell sind, sondern möglichst nachhaltig sind, wie das Luftschiff, also für die Reise nach New York nicht 6 oder 7 Stunden braucht, sondern 2 bis 3 Tage, so viel wird ein Luftschiff möglicherweise brauchen, dann wollte ich deutlich machen, was denn die Vorteile sein können, eine Reise über 2 bis 3 Tage in einem Luftschiff, nämlich Kontemplation, Muße, Sport machen können, arbeiten können, weil mithilfe digitaler Technologien und Vernetzungsmöglichkeiten kann ich natürlich auf diesem Schiff, also es sind natürlich Idealbilder, die auch stark von meinen Idealbildern geprägt sind, könnte ich in aller Ruhe 2, 3 Tage an einem Buch schreiben oder an einem Text schreiben, mich zurückziehen und dann auch mal wieder ein bisschen lässig sein und Sport machen und so. Also ich will damit sagen, der Weg ist mehr das Ziel in den Szenarien, die ich da beschreibe. Ich kann die Zeit anders nutzen und da ist Stille ein großes Moment.
Also ich würde mit diesem Luftschiff sofort fahren, ich schwör's Ihnen. So, ich zitiere jetzt einmal einen Satz aus Ihrem Buch, und zwar diesen hier. Welche Zukunft vorhergesagt wird und welcher Vorstellung von Zukunft nachgehangen wird, hat dabei entscheidende Auswirkungen auf die Wahrnehmung und Deutung der Gegenwart.
Genau.
Von welcher Gesellschaft oder welcher Vorstellung von Gesellschaft in der Zukunft oder Zukunft gehen Sie denn aus, Herr Ramler? Wie sieht denn Ihre ideale Zukunft aus?
Ne, die ich da beschrieben habe im Grunde. Jetzt kann ich sagen, lesen Sie das Buch.
Ich habe es gelesen.
Und ich mache das ja wirklich nur am Beispiel der Mobilität. Im Grunde müsste man, und da muss man auch wieder demütig anfangen zu schweigen, das ganze Bild beschreiben. Ja? Und das kann ich nicht, also das, was ich da beschreibe, eine Mischung aus Technologie, ich glaube, ich bin ein Technikoptimist, ich glaube, es wird nicht gehen ohne technologische Innovation, aber mit Lebensstilveränderungen,
Genau, wenn man Um die Lebensstilveränderungen mal noch kurz zu besprechen, das braucht ja zwei Entscheidungsebenen. Das eine ist eine individuelle Entscheidungsebene, wo ich als Renata, Sie als Stefan entscheiden, ich mache das ab jetzt so und nicht mehr so. Aber das andere ist natürlich die Gesellschaft, in der wir leben. Mhm. Die Frage ist, wie denken Sie, müssen gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen gesteckt sein, um das, was wir eigentlich von der technischen Entwicklung her schon können, und das, was noch zu erforschen gilt, mit öffentlichen Geldern umzusetzen oder zu bekommen, zu erhalten, realistisch werden zu lassen.
Können Sie mir die Frage gleich nochmal stellen, weil ich auf die erste noch antworten wollen würde?
Sie können, ja, wenn ich sie mir merke.
Na, Sie haben mir gefragt, welche Zukunft stelle ich mir vor und auch noch auf das Zitat würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen, weil das im Kern im Grunde ausdrückt die Philosophie dieses Buches. Ich fange nochmal mit dem Zitat an, weil mir das wichtig ist. Es gibt eine Studie, eine neurophysiologische Studie von 2011, die sagt, Menschen nehmen neue Informationen im Grunde nur dann auf, wenn sie dazu geeignet sind, ein insgesamt positives Zukunftsbild oder Bild für sich zu schaffen. Mhm. Sie wollen keine apokalyptischen oder negativen Informationen. Mhm. Das ist eine der Grundideen, zu sagen, okay, dann vermitteln wir mal positive Informationen und zeigen das, was jetzt schon geht und funktioniert und wohlmöglich in Zukunft funktionieren könnte und öffnen damit den gedanklichen Möglichkeitsraum für Menschen, sich auf eine andere Art und Weise auch auf Zukunft einzulassen und haben damit eben vielleicht den Schritt gemacht, zu sagen, okay, wir fühlen uns nicht mehr so ohnmächtig, sondern wir sind bereit, an dieser Zukunft, die wir so attraktiv finden, ein Stück weit mitzuarbeiten. Dann haben Sie den ersten Schlüssel zu den Lebensstilveränderungen. Also es ist ein mentales Muster und ich bin sehr dankbar für Ihre wundervolle Anmoderation, Herr Gügel, weil es das eben trifft, was ich meine. Es geht darum, ein inneres Bild zu haben. Ich möchte ein Zitat nennen von einem Kulturtheoretiker aus Berlin, den ich sehr schätze, Martin Burka, der hat ein Buch geschrieben, vor einigen Jahren schon Metamorphosen von Raum und Zeit und er hat ein sehr starkes Bild dort benutzt. Er hat von den Amerikafahrern des Kopfes gesprochen. Gesagt, also es braucht immer zwei Dinge, bis sich Menschen in Bewegung setzen. Und hat sich bezogen damals auf die Auswanderungsbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts gesagt, es braucht einen Push, ja, es braucht Armut oder Kriege oder sich beengende Lebensbedingungen auf der einen Seite, die Menschen entfliehen wollen. Es braucht aber auch einen Pull-Faktor, nämlich das Bild eines Ortes, der eine bessere Zukunft bietet.
Also etwas, was man wegstößt und etwas,
ja,
was man
genau, anzieht. Push und Pull. Mhm. Übrigens ein Grundmechanismus von Politik auch. Für das Thema von nachher nochmal gleich. Ne? Mhm. Es muss Push und Pull sein. Mhm. Und das ist die Grundidee dieses Buches, eben neben dem Push, was wir als Apokalypse und Probleme alles so erleben, das Pull zu zeigen und zu sagen, Amerika-Fahrer der Zukunft zu werden. Also das Bild einer Amerika-Fahrer der Zukunft. Also das Bild von Burkhardt heißt ja, spricht er von Amerika-Fahrern des Kopfes und meint die Migranten, die ein starkes Bild des schönen neuen Amerika vor Augen haben, wo die Welt besser ist und wo sie ihren Weg gehen können, die Armut in Europa verlassen können und so weiter. Und das finde ich total stark, dieses Bild. Und das ist die Idee dahinter, eben ein starkes inneres Bild zu erzeugen, ein Leitbild, eine Vision, die es dann eben möglich macht, Widrigkeiten auszuhalten, was anders zu machen. Also wenn ich ein Bild einer Zukunft habe, von der ich glaube, dass sie wirklich eintreten kann, die ist nicht wahrscheinlich, aber sie ist möglich, um das gleich nochmal dazu zu sagen. Mhm. Wenn wir heute Entscheidungen treffen, wenn wir heute politische Entscheidungen treffen, Rahmenbedingungen verändern, aber auch private Entscheidungen. Ich unterscheide immer zwischen einer privaten, beruflichen und politischen Praxis. Und um mal auf die Lebensstilveränderung zu kommen, Bereich private Praxis. Wir werden Technologieinnovationen im Luftverkehr machen können ohne Ende. Wir werden das Problem der Klimarelevanz des Luftverkehrs aber nicht endgültig lösen können. Das heißt, am Ende wird wahrscheinlich nur eine andere Art und Weise mit dem Thema Fernreisen umzugehen, eine Antwort auf das Thema Luftverkehr induzierten Klimawandel bringen können. Will heißen, die Alternative wäre eben nicht mehr dreimal, viermal im Jahr zum Sonnentanken nach Mallorca fliegen, was ja gerade im grünen, von mir sehr geliebten grünbürgerlichen Milieu sehr, sehr en vogue ist. Man fährt Fahrrad, man kauft Grün ein, man isst Biofutter, man macht ein bisschen Carsharing und auf der anderen Seite denkt man, man hätte damit in der inneren Kontokorrentenrechnung so viel Bonus angehäuft und so viel Karma-Gutes, ja, dass man drei, viermal im Jahr dann durch die Welt fliegen kann, wohl wissend eigentlich, dass der ökologische Rucksack gigantisch groß ist des Fliegens. Und da wird man nur mit Lebensstilveränderungen weiterkommen und sagen, also ich gucke, dass ich ein, zweimal von diesen drei oder viermal im Jahr versuche, eben nicht zu fliegen und es anders zu machen, mit dem Nachtzug zu reisen oder innerhalb von Europa oder im Harz oder an der Ostseeküste Urlaub. Urlaub zu machen. Das meine ich mit Lebensstilveränderungen, die auch ganz stark notwendig sein werden. Technologie alleine wird nicht reichen, weil wir mit Technologie immer nur ein Stück eines Problems lösen und dann aber wieder neue Wachstumsprozesse auftreten, die dann am Ende uns dazu führen, dass wir da sind, wo wir vorher schon waren. Deswegen müssen wir Technologie sinnvoll ausrichten und einsetzen, und das sind die Lebensstilveränderungen.
In Wien hat die rot-grüne Regierung, Stadtregierung beschlossen, die öffentlichen Verkehrsmittel so günstig zu machen, dass es gar nicht mehr möglich ist, billiger zu sein als die Jahreskarte, 365 Euro für alle Verkehrsmittel in Wien. Das heißt, ich gebe am Tag 1 Euro aus. Und dazu kommt, dass wir ein sehr flächendeckendes Verkehrsnetz haben in Wien. Ich nehme dieses Beispiel nur, um zu sagen, es braucht politische Entscheidungen, die sagen, wir wollen das so. Das sind Sachen, die man nicht dem freien Markt, dem sich selbst regulierenden, wie wir wissen, freien Markt überlassen können. Ist das ein Plädoyer auch von Ihnen?
Unbedingt, ja. Also da sind wir uns ja mal einig.
Ich finde, wir streiten gar nicht.
Dieses ewige Reden, gerade auch von der deutschen Verkehrs- und Industrie- und Innovationspolitik, es müsse sich alles unter Marktbedingungen regeln, halte ich für totalen Unsinn. Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass ein Transformationsprozess, jetzt nur mal im Bereich der Mobilität, der etwas verändern soll, was sich über 150 Jahre mit massiver Unterstützung auch der Politik in diese Richtung entwickelt hat, wie wir es heute kennen, nicht von heute auf morgen unter reinen Marktbedingungen wieder anders entwickelt. Das ist doch allein logisch schon nicht möglich. Das heißt, es braucht ein Primat der Politik auch da wieder und den Mut, Rahmenbedingungen zu verändern. Also wer sagt, ich will Klimawandel beenden, wie unsere neue Tina, also der ist no alternative, nämlich Angela Merkel, die sagt das ja, und sie meint das, glaube ich, ein Stück weit auch ernst, der muss dann aber auch sagen, wie er es machen will. Und das ist uns wohlfeil. Und deswegen, das ist das große Problem auch der deutschen und auch der Österreich finde ich gar nicht so schlimm, der deutschen Verkehrs- und Innovationspolitik. Man setzt diese Ziele in den Raum, geht damit auch hausieren, aber man ist nicht bereit, dann den Push zu setzen, primate Politik auszuüben, einen sanften Zwang auch auszuüben und zu sagen, also wir müssen Rahmenbedingungen so ändern, damit Menschen, die vielleicht sogar bereit sind, das mit sich machen zu lassen, ihr Verhalten daran auszuüben. Will heißen, Preise erhöhen oder City-Maut zu betreiben oder Parkraummanagement zu betreiben oder. Es gibt viele Ansätze, die man gerade im kommunalen Bereich umsetzen kann. Das ist Push. Ja? Ja, dazu brauchst du dann eben Pull anderer Leitbilder. Und deswegen bin ich ja auch so froh, komme gerade aus Wien, dass es so Städte gibt wie Wien oder Kopenhagen oder London oder New York oder Amsterdam. Also Städte, die es eben vormachen, die es anders machen, die zeigen, dass Machterhalt und eine innovative, nachhaltige Automobilität einschränkende Verkehrspolitik sehr wohl zusammengehen. Dass also jemand wie der jetzige Bürgermeister von London womöglich der nächste Premierminister von England werden kann, vielleicht auch deswegen, weil er eine hochinnovative Mobilitätspolitik in London macht. Oder Häuptl in Wien, der eine sehr, sehr innovative Stadtpolitik macht. Also die Städte, die Kommunen, der Ort, wo die Probleme entstehen, sichtbar werden, virulent werden, wo die Menschen diese auch in ihrem Lebensalltag erfahren, das ist auch der eigentliche Dreh- und Angelpunkt der politischen Bearbeitung. Da sind auch die Instrumente jenseits der nationalen und europäischen Ebene, wo Politik wirksam und sichtbar wird. Und ich setze große Hoffnung auch im Bereich der Mobilitätspolitik auf die Kommunen, auf die Städte. Gerade heute war Häuptl in der Wiener Zeitung mit der Forderung, wir brauchen im Grunde ein Parlament der Bürgermeister. Es geht auf Benjamin Barber zurück, einen Politikwissenschaftler, der vom Global Parliament of Mayors sprach, der sagt, kommunale, städtische Räume werden immer mächtiger, immer größer. Im Grunde, da leben auch immer mehr Menschen. Im Grunde brauchen wir ein politisches Prinzip, was diese Städte, diese Kommunen sehr viel mehr repräsentiert auch auf der politischen Agenda. Und deswegen denke ich, also die Kommunen können einen Unterschied machen, gerade im Bereich der Verkehrspolitik. Und die Wiener Strategie, den öffentlichen Verkehr so billig zu machen, wie es gerade geht, ist das Fundament eines integrierten, vernetzten Verkehrssystems, was ohne Automobil auskommt. Und ich bin sicher, dass Wien es schafft, bis 2020 den innerstädtischen Automobilverkehr auf 15% zu reduzieren.
Wenn ich morgens um 7:30 auf dem Weg ins Funkhaus oder um 8:30 wie eine Sardine in der U3 stehe, dann können Sie wissen, wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, dass die Wiener wirklich auf den öffentlichen Verkehr umgestiegen sind. Das ist dann in dem Moment vielleicht nicht ganz angenehm, aber es ist grundsätzlich sehr angenehm. Herr Rambler, wen wollten Sie denn mit Ihrem Buch erreichen? Und B, noch viel interessanter, wie hat Ihre eigene Wissenschaftscommunity auf dieses Buch reagiert? Was hat man Ihnen gesagt? Träumer?
Na, eigentlich wollte ich gerade die nicht erreichen, die Antwort auf die erste Frage, die habe ich aber erreicht. Das ist das Interessante. Gerade meine Kollegen und auch viele aus dem industriellen Bereich haben dieses Buch gelesen und es ist sehr viel positiver aufgenommen worden, als ich das gedacht habe. Es unterstreicht im Grunde die Annahme, dass da doch in den Menschen sehr viel mehr gerade umgeht, was es zu adressieren gilt, Seiten, die es zu schwingen bringen gilt, als man gemeinhin in seinem klischeehaften, vielleicht auch bornierten Denken mitunter von manchen Menschen annehmen darf. Ne? Also der erste Kompliment kam von einer oberen Führungskraft aus einem Automobilkonzern.
Natascha, ja.
Und der war ganz begeistert, gell? Ja, das, so viel dazu. Und eigentlich wollte ich aber andere erreichen. Eigentlich wollte ich meine Studenten erreichen. Ich wollte ein populärwissenschaftliches Buch über die Mobilität ist ja ein extrem kompliziertes Thema mitunter. Mhm. Wenn man in die Details geht, wollte das vermitteln und sichtbar machen und für junge Leute schreiben. Und die habe ich in der Tat auch erreicht. Also meine Studenten, ich kriege viele Mails von jungen Leuten auch, jungen Verkehrswissenschaftlern auch, die jetzt gerade an der Uni sind oder den Weg in die Wissenschaft machen. Selbst meine Mutter hat es gelesen, war begeistert. Sie ist sonst nie begeistert von meinen Büchern.
Ich sage jetzt nichts.
Ja. Also das hat ganz gut funktioniert mit den Zielgruppen.
Schön.
Ja.
Und wir zwei haben jetzt gerade eine Punktlandung gemacht.
Ist es schon soweit?
Ja, es ist genau 9:30, ich höre es auf.
Jetzt bin ich gerade warm geworden.
Ja. Hans-Joachim hat mir gesagt, 9:30 ist Schicht, also ist 9:30 Schicht. Soweit ich weiß, oder übernimmst du jetzt das, soll ich das jetzt an... Jetzt kommt Musik, wir setzen uns wieder hin und danach gibt es eine kurze Murmelpause. Genau, und dann sehen wir uns wieder zu den Fragen.
Ist Ihnen eigentlich auch so kalt wie mir? Ja. Schade.
So, vielen Dank, an zwei.
Wollen Sie nicht noch hören? Dann ziehe ich meine Jacke jetzt an. Ne?
Das Mikro aus.